ja der zweite Vortrag. Jetzt möchte ich über die Gabe des Lebens im göttlichen Willen an sich sprechen. Und vorher möchte ich aber noch ein paar Dinge sagen, die sich jetzt ergeben haben in der Pause. Und zwar, das Buch des Himmels ist ja nicht im Buchhandel erhältlich, die 36 Bände. Das ist vom Erzbischof von Trani so die Anweisung. Solange die Seligsprechung noch nicht durch ist. Die Seligsprechung von Luisa Picaretta ist seit 2005 im Vatikan im Gange. Vorher hat sie auf der Diözesanenebene ihren Abschluss gefunden, von 1994 bis 2005, Erzdiözese Trani, und seit 2005 im Vatikan. Und der Erzbischof hat verfügt, dass diese Bücher nicht im Buchhandel verkauft werden sollen. Wenn es auch da und dort, ich habe gesehen, in Italien gibt es, im Senior Verlag, oder hat es gegeben, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, es gibt Manuskripte zum Beispiel erhältlich bei Manfred Anders, das ist im Internet die Adresse luisapicareta.de, also in einem Wort, kleingeschrieben alles, luisapicareta.de. Da kann man alle 36 Bände downloaden und man kann gratis. Und man kann auch die Manuskripte bestellen. Also dieses Paket, was ich hier habe, ist ein Teil. Die 36 Bände haben für mich da gekostet 50 Euro. Also das ist eh sehr günstig für ein paar tausend Seiten. Ich weiß sonst keine Quelle. Es gibt wahrscheinlich auch andere Quellen schon. Also da gibt es den Patrick Ross mit göttlicherwille.org, glaube ich. Da gibt es Kindle-Version vom Buch des Himmels. Also da gibt es schon mehrere Möglichkeiten. Ja, zu den Büchern noch. Eine Teilnehmerin hat mich da angesprochen jetzt in der Pause und das möchte ich gleich auch aufgreifen, nämlich sie ist Oma und sie hat eine Reihe von Enkelkindern und wie kann man den Kindern den göttlichen Willen näher bringen? Und das hat mich dann auf diese Spur erstens einmal auf das Buch erinnert. Es gibt ja dieses Buch hier auch zu kaufen. Ein Tropfen im unermesslichen Meer des göttlichen Willens. Es ist mit dieser Ringbindung und versehen mit vielen lieben Zeichnungen. Und sehr anschaulich beschrieben, der Anfang ist einfacher, zum Ende hin geht es mehr in die Tiefe. Also das geht immer tiefer in diesen Ozean hinein. Aber das ist, glaube ich, für Kinder und Jugendliche auch schon etwas, wo sie anschaulich mit den Zeichnungen allein schon etwas verstehen. Und wir wissen ja nicht, bei Kindern ist es so, dass die Intuition ja groß ist, sicher. Sie sind ansprechbar auf die Liebe. Also wir werden sehen und staunen, wie die Kinder schon im göttlichen Willen leben werden. Jetzt aber noch mehr in der kommenden Zeit, sicher, da bin ich überzeugt. Es gäbe noch, ja, einführende Schriften, weil wir gerade dabei sind. Das kleine Büchlein von mir, das Heft, meine ersten Schritte im göttlichen Willen, das ist für den Anfang ein etwas ganz Kleines, Überschaubares, kann man auch gut weiterschenken. Es gibt auch die Briefe von Luisa Picaretta, einen Auszug. Irmgard Haslinger hat Briefe veröffentlicht. Da gibt es auch die Briefe zwischen Federico Abresch und Luisa Picaretta. Federico Abresch war ja ein sehr bekannter Apostel, Pater Pius. Er war sozusagen der Haus- und Hoffotograf bei den Kapuzinern von San Giovanni. Und er ging dort ein und aus. Und mit dem Segen von Pater Pio hat er das Leben im göttlichen Willen verbreitet, damals schon, zu Lebzeiten von Pater Pio, zu Lebzeiten von Luisa, wurde er bereits einer der ersten Apostel. Er hat in San Giovanni ein Haus eröffnet für dieses Apostolat, in San Giovanni mit dem Segen von Pater Pio, um den göttlichen Willen zu verbreiten. Und in dem kleinen Heft, das haben die Zischkins sicher auch mit, in diesem kleinen Heft von Irmgard Haslinger gibt es, glaube ich, drei Briefe Luisas an Federico Abresch. Die sind auch sehr interessant zu lesen. Vor allem auch, man sieht, worum es eigentlich geht. In den Briefen von Luisa Picaretta wird das ganz klar und mit sehr einfachen Worten ausgesprochen. Es geht, worum geht es? Es geht um die Liebe Gottes, ganz einfach. Der göttliche Wille, das Leben im göttlichen Willen, ist der Gipfel der Liebe. Die Heiligen, die früher gelebt haben, vor Luisa, diese sogenannte menschliche Heiligkeit, das war schon, also wer von uns ist, so weit kommt, der kann sich glücklich preisen, umgewandelt zu werden in Jesus, wie das von Grignion beschrieben wird, da kommen wir am Nachmittag drauf, weil das für uns absolut eminent wichtig ist. Aber Leben im göttlichen Bild, das ist noch mehr. Was kann da noch mehr? Das gibt es ja fast nicht, sagt man sich. Und doch ist es noch mehr, weil es ist das Eintreten in das innergöttliche Leben. Und das innergöttliche Leben, so unfassbar es ist, so unendlich es ist, ist im Grunde genommen ganz einfach. Das kann ein dreijähriges Kind verstehen. Was ist das innergöttliche Leben? Es ist die Liebe. Es ist einfach diese Liebe, die immer liebt, die liebt, ohne je aufzuhören, die gibt und gibt und gibt und gibt und gibt und nichts anderes tun will als geben. Aber da ist das Problem der Mensch, der gefallene Mensch, der gesagt hat, ja, ich brauche dich nicht, lieber Gott, ich brauche dich nicht, sozusagen, ich brauche auch deine Gaben nicht. Und was macht jetzt die Liebe Gottes? Sie wird zurückgewiesen. Und leidet, sie leidet furchtbar. Das größte Martyrium Gottes ist diese zurückgewiesene Liebe. Wir wissen das ja selber. Wenn man jemanden gern hat, gerade in der Familie, wenn man lieben möchte, man möchte, dass die Liebe fließt, dass sie erwidert wird, dass sie zurückfließt. Wenn ich die Mama gern habe und die Mama, die mag mich nicht, das ist das Schlimmste für ein Kind oder den Papa. Oder wenn die Eltern das erfahren, die Großeltern, das kommt auch oft vor, dass die Kinder sie nicht mögen. Seien es jetzt die Jugendlichen, die in der Pubertät oder die Erwachsenen, da gibt es irgendwas und dann kommt dieser Giftpfeiler hinein. Es ist furchtbar, wenn man nicht geliebt wird. In der eigenen Familie ist das was vom Schlimmsten. Und ähnlich oder noch viel schlimmer geht es Gott mit uns, wenn wir ihn nicht lieben. Und da ist eben dieses Faktum vom Sündenfall, dass wir es verlernt haben und ja gar nicht mehr fähig sind, immer zu lieben. Wer von uns liebt Gott immer? Also ohne einen Schatten, ohne einen Hauch, ohne eine Trübung, das überhaupt schon gar nicht. Und oft vergessen wir über ganze Strecken, Gott zu lieben. Seien es Stunden, Tage, Wochen, Monate, sogar Jahre, Jahrzehnte. Es gibt so viele Menschen, die Gott überhaupt nicht lieben. Was für ein Leid für ihn. Er hat uns erschaffen, nur damit er uns lieben kann, immer lieben kann und wir diese Liebe erwidern. Also ich habe dich lieb und ich ersehne deine Liebe, deine Antwort der Liebe. Das ist der liebe Gott. Das verstehen die kleinen Kinder. Dass Gott einfach nur lieb ist. Und er ist, weil er so ganz und gar Liebe ist, ist er so überreich, eben deshalb. Er tut nichts anderes, er ist unendlich. Er hat so viel zu geben. Er wird gar nicht ärmer, wenn er so viele Menschen erschaffen hat. Es gibt jetzt 7 Milliarden. Da kann man dazu nehmen alle, die vorher schon waren. Und dazu nehmen alle, die nachher noch kommen werden. Alle diese Menschen sind erschaffen dafür, damit der liebe Gott, er möchte ihnen in jedem Augenblick ihres Lebens seine Liebe schenken und ihnen Geschenke machen. Ständig. Und das Großartige eben ist, der liebe Gott wird nicht ärmer. Das wird nicht weniger. Also man kann sich vorstellen, ein riesiger Ozean, wenn da jetzt viele Menschen am Ufer stehen und was rausschöpfen mit Schöpflöffeln oder mit Kanistern vielleicht, der Ozean spürt das ja gar nicht. So ähnlich. Und so ist Gott, der ist die grenzenlose Liebe. Und da gibt es, das ist das Geheimnis, nämlich das innerste Geheimnis Gottes und auch das innerste Geheimnis des Lebens im göttlichen Willen. Einfach, dass wir diese Liebe Gottes genießen dürfen. Dass er so lieb ist zu uns, dass wir diese Liebe wirklich empfangen und erfahren und ihm zurückgeben, dass ich ihm auch sage, lieber Gott, du bist so lieb zu mir, ich habe dich auch so lieb. Das ist eigentlich ganz einfach gesagt, das Leben im göttlichen Willen. Und da gibt es eine Predigt, das ist auch, finde ich, so schön. Im Band 36, glaube ich, ist die im Jahr 1938, also ganz zum Schluss, ziemlich in den letzten Monaten ihrer Aufzeichnungen, hat Luisa diese Predigt aufgeschrieben. Da war das Jesuskind mit der Mama, mit der Mutter Gottes und mit dem Papa, mit dem heiligen Josef. Sie sind geflohen, sie waren in Ägypten, sie sind ja geflohen vor dem Herodes und seinen Horden. Die haben ja alle kleinen Kinder umgebracht nach der Geburt Jesu in Bethlehem, hat der König Herodes den Befehl gegeben, etwas später, da war der kleine Jesus schon ein bisschen größer, alle Kinder bis zu 2 Jahren wurden umgebracht, alle männlichen, also die Jungs, die kleinen Buben. Und der heilige Josef ist gewarnt worden vom heiligen Engel in der Nacht, er soll sofort aufstehen und fliehen. Und er war gehorsam, er hat das sofort getan. Sie sind geflüchtet durch die Wüste. Da weiß man auch von verschiedenen Offenbarungen, das war ganz mühsam. Die haben in der Kälte, im Regen, in der Nacht da ihren Weg gemacht, ganz allein durch die Wüste. Sie haben Hunger gehabt, sie haben nichts gehabt, wo sie übernachten konnten. Es war also sehr mühsam und gefährlich. Dann sind sie doch nach Ägypten angekommen und dort haben sie dann gelebt in einer Ortschaft. Ganz einfach, weil sie sind Hals über Kopf geflohen, da kannst du nicht viel mitnehmen. Sie haben in einer Hütte gewohnt. In diese Hütte hat sogar hineingeregnet, habe ich irgendwo gelesen. Vielleicht eh auch bei der Luisa. Und diese Hütte hatte keine Tür. Das war ganz eine einfache Unterkunft. Und da haben sie drin gewohnt. Und das Jesuskind, das war so, er war 3 Jahre alt. Er hatte blonde Locken, er hatte blaue Augen, er war wunderschön anzuschauen. Also ganz ein schönes Kind, ein liebes Kind von einer Anziehungskraft. Es gibt Leute, wo man sich richtig hingezogen fühlt. Die sind so schön oder die sind so lieb. Da schaut man gerne hin und da möchte man zu tun haben mit denen. Was ist da mit denen? Also die möchte ich näher kennenlernen. Und Jesus war so ein kleiner Lieber, ganz lieber. Und er hatte eine Stimme, er hat gesprochen, dass die Kinder in Scharen gekommen sind. Und da liest man bei der Luisa, sie lagen auf der Lauer. Also die Jungen, die Mädchen, von denen ist da nicht so die Rede. Ich weiß nicht, ob da welche darunter waren, es ist nur von Jungen die Rede. Und die sind da bei der Hütte gewesen und weil keine Tür war, haben sie hineingeschaut. Was macht denn der kleine Jesus da gerade und so. Und dann ist er, wenn er herausgekommen ist, dann sind sie in Trauben, in Scharen gekommen und ihn zu hören. Er hat zu ihnen gesprochen. Und so hat er eine Predigt, seine erste Predigt mit 3 Jahren in Ägypten gehalten, den kleinen Kindern. Die waren so alt wie er, vielleicht ein bisschen kleiner sogar oder ein bisschen älter. Und die Worte, was er gesagt hat, die waren so lieb und so schön für die Kinder, die waren so glücklich. Die einen sind ihm um den Hals gefallen, die anderen haben geweint vor Freude. Und also alles Mögliche haben die dann aufgeführt, einfach in dieser Freude. Und sie wollten gar nicht weggehen von ihm. Er hat da auch besondere Tricks anwenden müssen, damit er sich ja wieder freimachen konnte. Dann hat er so ähnlich gemacht wie der Herr Pfarrer. Dann hat er ihnen den Segen gegeben. Nach seiner Predigt hat er den Segen gegeben und hat sie nach Hause geschickt. Und diese Predigt, die war auch ganz einfach. Also das kann ich jetzt einfach auswendig euch leicht wiederholen oder erzählen. Er hat einfach erzählt den Kindern, dass sie einen Papa im Himmel haben, der sie so, so, so lieb hat, der sie immer liebt. Der Papa ist im Himmel, oben, aber er ist nicht weit weg, nur im Himmel. Der ist auch auf der Erde und zwar in ihrem Herzen. Das waren Kinder aus Ägypten, die sind, die haben irgendwelche Götzenkulte gehabt und Naturreligionen, also vom lieben Gott nichts gewusst. Und denen hat er erzählt, du hast einen Papa im Himmel und einen Papa, der nicht nur da oben ist, sondern auch herunten auf der Erde und zwar in dir selber, in deinem eigenen Herzen. Und es ist ein Papa, der, weil er dir so nahe ist, der weiß, wie es dir geht, der weiß, was du machst, der weiß, wenn du schlimm bist, der weiß, der kriegt das mit, wenn du hinfällst und dir das Knie wehtust, der eigene Papa. Zu Hause, der ist ja meistens dann gar nicht da, der ist in der Arbeit irgendwo und der kriegt das ja gar nicht mit, wenn sich das Kind wehtut. Wenn das Kind jetzt ein Problem hat, irgendeine Schwierigkeit, eine Not oder etwas Schönes erlebt, der Papa ist nicht da, dem kann es jetzt nicht alles erzählen. Aber dieser Papa im Himmel, der dich erschaffen hat, der ist in deinem Herzen, der kriegt alles mit. Der sieht jetzt, der kriegt das mit, du tust da weh, du hast am Knie weh getan, du hast jetzt was Schönes erlebt. Und dieser Papa sagt diesem Kind, sagt jedem Kind, jedem von uns ständig, ich hab dich lieb, mit jedem Herzschlag, ich lieb dich, ich lieb dich, ich lieb dich, ich hab dich lieb. Und er möchte, dass wir ihn auch lieben, dass wir ihn immer lieb haben, unser ganzes Leben lang lieb haben. Und das ist natürlich etwas, was unserer gefallenen Natur, wie man so sagt, ein bisschen schwer fällt. Die Liebe, allein schon die Liebe aufnehmen zu können, fällt uns schwer. Uns lieben zu lassen fällt uns schwer. Und dann die Liebe zu erwidern fällt uns noch schwerer oft. Aber genau das, das Jesuskind hat das den Kleinen gesagt und die waren so glücklich und so, die sind jeden Tag wiedergekommen. Und dann gibt es diese schöne Verheißung oder dieses schöne Wort, bei der Luisa steht drinnen, der letzte Satz in dem Eintrag, von den Kindern, die das Jesuskind gehört haben, ging keines verloren. Da ist keiner in die Hölle gekommen. Die sind alle gerettet worden. Und anderswo habe ich auch gelesen, was Schönes, von diesen Kindern, die den kleinen Jesus gehört haben, von dieser Liebe Gottes erfahren haben, sind ganz viele Heilige hervorgegangen. In Ägypten gab es nämlich dann diese großen Heiligen, diese Einsiedler, die in der Wüste gelebt haben, in den ersten Jahrhunderten, also nach Christus natürlich dann, nach seinem Tod und so. Diese Kinder sind ja circa gleich alt gewesen wie er. Und da waren diese vielen, vielen Einsiedler in der Wüste, also die Wüste, die war, kann man sagen, dicht besiedelt damals in Ägypten mit solchen Heiligen. Und das sind die Früchte der Predigt vom Jesuskind. Er war 7 Jahre in Ägypten. Und dann hat ja der heilige Josef wieder einen Traum oder eine Nachricht bekommen, dass dieser König Herodes, ja, dass dieser König, der das Jesuskind umbringen wollte, der ist gestorben. Jetzt kann er wieder in die Heimat zurück. Also waren es dann 7 Jahre in Ägypten. Auf jeden Fall sehen wir in dieser Predigt, die so einfach ist, worum es geht, dass Gott uns liebt. Und er sagt an mehreren Stellen, Jesus sagt das öfter, der göttliche Wille ist der Offenbarer der göttlichen Liebe. Er ist, man könnte jetzt sagen, die Quasselkante. Der göttliche Wille ist der, der redet, der das Wort uns schenkt. Ich habe im ersten Vortrag erzählt, Wort Gottes, was das ist. Heilig, ich meine, Quasseltante ist jetzt unangemessen. Er ist derjenige, der redet und redet und redet. Das heißt, derjenige, der schenkt und schenkt und schenkt und schenkt. Weil jedes Wort von ihm ist ein Geschenk. Es ist ein Leben, ein göttliches Leben. Jedes Wort von ihm ist ein Leben, das wir empfangen, das in uns eingepflanzt wird und das dann in uns wachsen will. Und das sind diese Geschenke. Es sind keine natürlichen, wir kriegen nicht Geld und Häuser und Spielsachen oder solche Dinge, sondern wir kriegen Gnaden, wir kriegen die Liebe Gottes, wir kriegen das ewige Leben, schon auf dieser Erde, schon in diesem sterblichen Leib. Was früher unmöglich und undenkbar war, die Heiligen früher haben warten müssen, bis sie gestorben sind. Dann konnte dieses Leben erst beginnen. Und für uns kann dieses Leben heute beginnen oder hat es schon vor ein paar Jahren begonnen, dass wir wie die Seligen, die Heiligen im Himmel, das ewige Leben aufnehmen und zwar so gut wir es können, möglichst jeden Augenblick, also in jedem Akt, das heißt bei jedem Herzschlag, Tag und Nacht, wenn wir schlafen, dann der göttliche Wille erpocht in unserem Herzen, er atmet in unseren Atem. Er unterbricht sich nicht. Das ewige Leben kennt keine Unterbrechung, so wie das irdische Leben auch keine kennt. Sobald der Atem aufhört, ist der Mensch, stirbt er, oder der Herzschlag. So ist auch das göttliche Leben ein Leben, das kontinuierlich sein muss, das heißt Tag und Nacht. Liebe, die Tag und Nacht liebt. Liebe, die Tag und Nacht liebt. Er ist die Liebe, die immer liebt. Und er möchte, dass wir auch so sind. Und diese Gabe, wenn wir diese Gabe annehmen, dann wissen wir, wir möchten ja, dass der göttliche Wille in uns lebt und regiert. Dann wissen wir, er möchte, er ist in uns, er atmet in uns, er schlägt in unserem Herzen. Es ist also gar nicht so schwierig, in ihm zu leben, weil wir ja schon in ihm sind eigentlich. Es geht nur darum, dass wir ihm jetzt die Herrschaft wieder zurückgeben. Und das tun wir, die Herrschaft ihm zurückgeben, wenn wir sagen, ich will eintreten in den göttlichen Willen. Wenn wir diesen Eintritt vollziehen, wenn wir ihn bitten, komm, göttlicher Wille, herrsche du in mir, regiere du in mir, atme du in mir, schlage du in meinem Herzen, denk in mir, sprich in mir, dann laden wir ihn ein und geben ihm die Herrschaft zurück. Und dann entfalten sich diese wunderbaren Wirkungen des Lebens im göttlichen Willen. Das wächst, wie alles Leben wächst. Das Kind im Mutterschoß beginnt mit einer kleinen befruchteten Eizelle und wächst 9 Monate. Und ähnlich ist ja die Pflanzen, wir wissen es aus dem Garten, aus der Botanik. Und so ist es auch mit dem Leben im göttlichen Willen. Wenn wir zum ersten Mal eintreten, wir empfangen ein Samenkorn, ein lebendiges Samenkorn, das will dann gegossen werden, gepflegt werden. Das braucht Sonne und Regen und Pflege. Und so, das ist bedeutet, es braucht unsere Treue, unsere Beharrlichkeit, dass wir täglich dranbleiben. Und wenn wir schwach sind oder uns ablenken lassen oder überhaupt abdriften, kann auch alles sein, dass wir, sobald wir es vermögen, sobald wir draufkommen, es uns bewusst wird, wieder einfach den Faden wieder aufnehmen und sagen, ja, lieber göttlicher Wille, komm, ich will, dass du in mir regierst. Ich schenke dir meinen Willen, gib du mir deinen Willen. So ist es im Grunde genommen sehr einfach, in ihm zu leben. Es ist einfach diese Liebe, die wir immer empfangen sollten, die Gott uns immer schenkt, die uns immer zufließt, sogar im Leiden, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir Beschwerden haben, wenn wir leiden auch unter Menschen, unter Umständen. Dieser Alltag, der ist ja für uns alle gepflastert, nicht nur mit Rosen, sondern auch mit Dornen. Und auch in den Dornen, durch die Dornen hindurch, liebt uns Jesus. Er lässt uns teilnehmen an seinem Leiden. Und im göttlichen Willen leiden bedeutet schon leiden, aber mit Freude. Es ist ein glückliches Leiden. Die Heiligen haben das auch schon verkostet. Die haben sich verzehrt nach Leiden. Da wissen wir von einigen. Und im göttlichen Willen ist das noch intensiver, weil im göttlichen Willen gibt es keine Traurigkeit, keine Mutlosigkeit, kein Unglücklichsein. Das heißt eben nicht, dass wir nicht leiden, dass wir keine Kreuze tragen, sondern das heißt, dass wir auch dann, wenn wir leiden, trotzdem zufrieden sind, ruhig sind und sogar glücklich sind. Im Buch des Himmels steht das auch geschrieben über Jesus und Maria während ihrer Passion. Das ist für uns unfassbar. Aber wir können es vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wenn wir lesen bei Luisa, wie sie die Kreuzigung erfahren hat. Jesus selber hat sie mit eigenen Händen gekreuzigt. In den ersten Jahren war das oft. Und sie hat danach verlangt. Sie hat erkannt, das ist eine ganz große Gnade. Das hat sie ganz klar erkannt. Und in diesen Schmerzen war sie glücklich, überfließend vor lauter Glückseligkeit. Das war das intensivste Glück. Und ich denke, bei Jesus war es wahrscheinlich ähnlich. Er war ja Gott, nicht nur Mensch, er war Gott und Mensch. Das göttliche Leben hat ihn ja nie verlassen. Der Gott-Mensch. Wenn er auch die Verlassenheit am Kreuz erlitten hat, was uns jetzt wahrscheinlich allen in den Sinn kommt, wo er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Seine Menschheit hat die Verlassenheit gekostet. Aber seine Gottheit war, die hat sich ja nie getrennt von ihm. In der Gottheit war er immer glücklich. Und das Wunderbare ist jetzt für uns, wenn wir im göttlichen Willen leben, der göttliche, also wir können auch Verlassenheiten erfahren, so wie die Luisa. Das lesen wir in jedem Band so oft. Sie litt unter den sogenannten Beraubungen, das heißt, Jesus hat sich versteckt, er hat sich zurückgezogen, sie hat nichts von ihm gesehen, nichts von ihm gehört. Er wohnte ja in ihrem Innern, aber er hat sich manchmal so still verhalten, sie hat nicht einmal eine Bewegung gespürt und er hat sich nicht anschauen lassen. Er kam ja oft heraus aus ihrem Innern, das war immer aus ihrem Innern, weil er da drinnen gewohnt hat. Er wohnt ja auch in uns. Und dann kam er heraus und hat ihr wieder schöne Dinge gezeigt und erzählt über den göttlichen Willen. Und wenn er dann sich länger nicht anschauen hat lassen, war das für sie furchtbar, weil sie kannte kein anderes Leben als Jesus. Sie war so vereint, so verschmolzen, die Erde, die Menschen, nichts hat für sie noch eine Bedeutung gehabt. Das war für sie tot. Und sie war dann wie eine Sterbende. Und dann hat sie geschmachtet. Bis endlich, manchmal war es furchtbar lang für sie, bis er endlich kam. Und das war dann ihre Glückseligkeit. Also, ja, das wollte ich sagen. Jesus hat sich versteckt, immer wieder zurückgezogen. Aber der göttliche Wille hat sie nie verlassen. Das war jetzt der Punkt, was ich sagen wollte. Also so wie bei Jesus, er war Gott und Mensch. Die Gottheit hat sich nie von ihm getrennt, von der Menschheit. Das ist nicht möglich. Der war der Gottmensch. Und bei uns ist es in gewisser Weise ähnlich. Wir können die Menschheit Jesu, seine Person, vermissen. Wir verlieren das Gefühl, wir fühlen uns verlassen. Es ist alles so trocken, so öd. Und bis hin zum Überdruss und zur Traurigkeit, das kennen wahrscheinlich alle von uns. Aber der göttliche Wille, er verlässt uns nie. Und Luisa Picaretta hat daher in den späteren Jahren, wenn wir lesen, immer besser dieses Entbehren müssen von seiner Person ausgehalten. Wenn Jesus sich zurückgezogen hat, sie schwamm im Ozean des göttlichen Willens und war glücklich und zufrieden. Also sie hat dann auch davon gesprochen, ein Martyrium, eine Pein ohne Pein, ein Martyrium ohne Martyrium, weil der göttliche Wille hat alles einbalsamiert. Jesus ist nicht da, furchtbar, aber der göttliche Wille ist da, ich schwimme in ihm. Das war dann diese Pein ohne Pein, sie war glücklich und zufrieden, trotzdem sie furchtbar gelitten hat, weil Jesus nicht da ist. Das ist geheimnisvoll, wir sind ja noch nicht so weit. Jetzt fällt mir das ein bisschen zur Unterbrechung auch. Es gibt Bücher, die ich euch empfehlen möchte. Das Beten im göttlichen Willen, das haben wahrscheinlich die meisten schon, von Manfred Anders. Da sind alle wichtigen Grundgebete drin. Auch die Rundgänge, der Rosenkranz, Morgenaufopferung. Ich sage es jetzt nur ein bisschen zur Entspannung auch. Und Band 8, da sind auch die Gebete von der Weihnachtsnovene. Ein Rundgang von der Luisa, aufgeteilt auf 24 Einheiten. Für den Anfänger ist das, glaube ich, sehr gut, weil da braucht man eine schriftliche Grundlage. Anleitung fürs Gebet im göttlichen Willen, das geht ein bisschen anders als vorher. Es ist eine Umstellung. Ich komme dann jetzt darauf zu sprechen, warum. Und die 31 Tage der Mutter Gottes für den Monat Mai, sie ist es ja, die uns in das Reich hineinführt. Das heißt, sie erlangt uns überhaupt den Besitz der Gabe, weil man besitzt nicht gleich die Gabe. Wenn ich eintrete in den göttlichen Willen, das ist ein Willensakt. Aber damit nehme ich die Gabe nicht in Besitz, sondern ich fange sozusagen an, ich arbeite mit der Leihgabe. Das ist noch nicht fix, das kommt und geht, der göttliche Wille. Ich bin nicht ständig im göttlichen Willen. Erst wenn ich den in Besitz nehme, da muss ich mich einüben, da muss ich mich vorbereiten, das muss in mir wachsen, so wie alles wachsen muss. Da habe ich eine Zeit, Gott gibt mir die Zeit. Er schaut es ist eher viel mehr als wir, dass wir möglichst diese Gabe in Besitz nehmen können, möglichst bald. Wenn es soweit ist, dann leben wir immer im göttlichen Willen. Und die Mutter Gottes führt uns da hinein. Sie führt uns zum Besitz der Gabe, zielstrebig. Mit diesen 31 Tagen. Und dann noch weiter, weil sogar im Besitz der Gabe sind wir noch nicht, da sind wir noch lang nicht am Ziel, weil noch vieles Menschliches in uns ist. Diese Dinge, die Grignot dann erwähnt, das kommt am Nachmittag. Wir sind befleckt. Wir haben, alles, was wir nicht gut getan haben, hat Rückstände in unserer Seele hinterlassen. Und das ist auch im göttlichen Willen, wenn wir die Gabe besitzen, sogar noch dann ist noch da und dort einiges auszuräumen, einiges zu reinigen. Jesus hat bis in die letzten Bände liest man, das Menschliche muss in ihr verschwinden. Das sitzt so tief, dieses Gift, das ist eingedrungen, man kann das sich vorstellen. Ein Weinfass, da sind die edelsten Weine drin. Dann wird einmal ein Wein drinnen schlecht. Dieses Gift oder dieses Maukige, schreibt Grignot, das zieht sich ins Holz hinein. Wie ein, man könnte es auch sagen, schimmliges Holz oder wenn ein Holz schlecht wird. Ein Pilz, ein Holzschwamm, der zieht sich ins Holz hinein. Das Holz, das kann man nicht mehr ausschneiden. Das kann man nicht mehr herausziehen, das Gift. So auf die Art ist das, ganz hartnäckig. Und da kann uns nur die Mutter Gottes helfen. Sie kann uns helfen, sie allein, dass wir so im göttlichen Willen leben lernen. Das ist nämlich ihr letztes Ziel, wie sie. Ohne Makel. Unfassbar, aber real. Ohne Makel. Ja, der göttliche Wille, jetzt komme ich endlich. Der göttliche Wille ist... Er ist die grenzenlose Liebe Gottes. Er ist ein Ja, dass Jesus sagt, das habe ich in Bregenz erklärt und ich glaube, das ist irgendwo eine gute Möglichkeit, sich etwas vorzustellen. Er ist ewig, ein ewiger Akt. Das klingt jetzt ganz theoretisch. Bei Gott gibt es keine Vergangenheit, keine Gegenwart, also keine Vergangenheit und keine Zukunft. Es ist bei ihm alles Gegenwart. Was war, was ist, was sein wird. Adam und der letzte Mensch, das ist bei ihm alles gegenwärtig. Unser ganzes Leben, unsere Geburt, Kindheit und das Heranwachsen bis zum Alter und zum Sterben, das ist bei Gott alles gegenwärtig. Und wenn wir in den göttlichen Willen eintreten, dann treten wir in dieses Geheimnis ein. In Gott, in der alles in sich schließt, wo alles im Akt ist. Also unser ganzes Leben, von der Empfängnis bis zum letzten Atemzug, das ist alles im Akt, sozusagen der Reihe nach. Weil wir müssen unterscheiden die menschliche Seite und die göttliche Seite. Wir haben eine menschliche Natur und empfangen aber durch den göttlichen Willen jetzt etwas dazu, den göttlichen Charakter oder die göttlichen Eigenschaften, das göttliche Leben. Das ist wie ein Überbau. Wir haben jetzt das Erdgeschoss, das ist das Menschliche. Dann haben wir den ersten Stock, das ist das Göttliche. Und unser Leben, unser ganzes Leben läuft eigentlich auf diesen zwei Schienen. Das ist parallel. Wenn unser Herz schlägt, wenn wir atmen, wenn wir reden, weiß ich, wie viele Herzschläge haben wir von heute früh bis jetzt schon wieder gemacht und Schritte und Worte. Das sind alles Akte, einer nach dem anderen. Der eine kommt und geht schon wieder und der nächste kommt und der geht und dann kommt der nächste, der kommt und geht und kommt und geht und so geht es dahin. Eine Reihe, eine Kette von Akten. Das ist die menschliche Seite. Das schaut alles ganz banal aus. Was ist ein Schritt, was ist ein Wort, was ist ein Herzschlag? Das sind lauter so kleine, bedeutungslose Dinge. Das sind diese Akte, die menschliche Seite. Und wenn wir jetzt im göttlichen Willen leben, wenn wir eintreten in den göttlichen Willen, mit da genügt dieser Willensakt, kommt göttlicher Wille, ich will eintreten in den göttlichen Willen, ich schenke dir meinen eigenen menschlichen Willen, bitte gib mir du deinen göttlichen Willen oder komm göttlicher Wille, herrsche du in mir, regiere du in allem, was ich tue, in meinem ganzen Leben, in meinem ganzen Sein. Man kann es auf verschiedene Weise formulieren, das ist auch da drin zum Beispiel in diesem Gebetsbuch. Dann kommt etwas dazu, nämlich dieses praktisch der erste Stock, sagen wir es einmal so. Bei Jesus war es ja auch so, er hat sein ganzes verborgenes Leben verbracht mit ja, jeden Tag aufstehen, die Herzschläge und die Atemzüge Tag und Nacht aufstehen. Er wird sich auch gewaschen haben, gebetet haben, gegessen haben. Die Mutter Gottes genauso, das war ein Leben wie alle anderen Menschen auch. Und da kommt jetzt der göttliche Wille. Bei Jesus war es so, er besaß ihn von Natur. Wir empfangen ihn durch Gnade, aber im Prinzip ist es ganz dasselbe. Der göttliche Wille tritt jetzt ein, dieser eine ewige Akt, der Gott ist und der alles in sich schließt. Also Gott und alle Geschöpfe, die existiert haben, existieren und existieren werden. In ihm ist ja alles im Akt. Wir, jeder Einzelne von uns, jeder Akt, den wir getan haben, unser ganzes Leben, das von 7 Milliarden Menschen und allen, was früher war und allen, die noch kommen, es ist das ganze Schöpfungswerk, was schon lang zurück begonnen hat, in ihm, das ist alles im Akt. Da sind die Engel enthalten, in Gott ist alles, er schließt alles ein. Und so dieser eine ewige Akt kommt jetzt in jeden Herzschlag, den ich mache. Da brauche ich nicht viel dazu tun, wenn ich nur den göttlichen Willen habe. Wenn ich ihn erbitte, dann passiert das. Dann kommt der göttliche Wille, kommt Gott und spricht in diesem Herzschlag sein Fiat aus und im nächsten und im nächsten. Und das Tolle ist, die gehen nicht vorbei, die bleiben, das ist ewiges Leben. Also Gott spricht sein Fiat aus in diesem Herzschlag und erschafft hier sein göttliches Leben und im nächsten wieder. Und dieses göttliche Leben, es ist göttlich, es ist ewig. Und es schließt alles in sich ein. Also es schließt den ganzen ewigen Akt Gottes ein. Also jeder Schritt, den wir tun, jeder Herzschlag, ist ein Akt, wenn es ein Akt im göttlichen Willen ist. ist es ein vollkommener Akt, das heißt fehlerlos, ohne Makel. Es fehlt ihm nichts. Und er ist vollständig. Das bedeutet, er schließt wirklich alles ein, er schließt Gott ein. Unser Herzschlag schließt Gott ein. Er erschafft Gott, Gott erschafft sich selbst in jedem Herzschlag von mir, von dir. Er schließt Maria ein, die Mutter Gottes, ihr ganzes Leben, ihre Tugenden, ihre Liebe, ihre Gebete. Er schließt den heiligen Josef ein, alle Heiligen, die es gibt und geben wird. Jetzt sind ja noch nicht alle oben. Es schließt alle Engel ein, die ganze Hierarchie von allen neun Chören der heiligen Engel. Dieser eine Akt, dieser eine Herzschlag. Er schließt das ganze Universum ein, weil es ist ja in Gott alles im Akt. Da gibt es nichts, was einmal war, sondern was in Gott ist, das ist im Akt. Alles, was für uns lang zurückliegt, ist in Gott alles im Akt. Und was für uns ferne Zukunft ist, das ist auch schon, das ist in Gott im Akt, das ist alles in ihm, wirksam, in Bewegung, lebendig. Und das ist eine unfassbare Fülle. Die ganze Schöpfung und alle Güter Gottes, die göttlichen Eigenschaften, seine Liebe, seine Schönheit, seine Ordnung, seine Heiligkeit, seine Reinheit, seine Barmherzigkeit, die ganze Fülle ist da drin. Gott in seiner ganzen Fülle tritt jetzt in diesen Akt ein. Und wenn wir schlafen, geht das weiter, weil da schlägt unser Herz, da atmen wir, da geht das weiter, Akt um Akt. Ja, das ist ein Eindruck, was das ist, der göttliche Wille, wenn wir ihn bitten zu kommen. Und sollen wir ein bisschen Pause machen?
Es ist ja bald Mittagspause, nicht?
Ja, Viertelstunde noch. Ja, dann sage ich euch vielleicht eben, jetzt haben wir gehört, dass der göttliche Wille, was der göttliche Wille ist. Es ist Gott selbst in, und alles, was er erschaffen hat, alles, was existiert. Gott in seiner ganzen Fülle, in seiner Macht, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Liebe, auch in seiner Gerechtigkeit. Und all das empfangen wir Akt um Akt. Und dieses göttliche Leben wächst in uns. Bei jedem Herzschlag kommt ein solcher Akt dazu. Eine unwahrscheinliche Fülle. Und deshalb können wir, das geht nur im göttlichen Willen, können wir Gott alles geben. Ihr versteht jetzt sicher warum. Ein einziger Akt im göttlichen Willen, jeder Akt im göttlichen Willen schließt alles ein. Da ist Gott und alles, was er erschaffen hat. Alles ist da drin und im Akt. Also jeder Akt enthält alle menschlichen Generationen. Und zwar in ihrer Vollkommenheit. Da sind keine Fehler drin, da sind keine Sünden drin. Da ist alles Ordnung und Heiligkeit, Schönheit, Wahrheit. Und wenn wir jetzt dieses Leben ständig aufnehmen, dann ist es auch verständlich, dass wir in der Lage sind, Gott alles zu geben im Namen aller. Das geht nur im göttlichen Willen. Das ist das, was die Heiligen früherer Zeit nicht getan haben. Das ist dieser Unterschied. Sie haben es nicht getan, weil sie es nicht gewusst haben. Sie haben alles empfangen, was man empfangen kann. Sie wurden umgewandelt, umgestaltet in Christus. Christus lebte in ihnen. Sie sind aufgegangen in Christus. Und Jesus sagt ja auch bei der Luisa, ich bin der göttliche Wille. Es ist kein Unterschied sozusagen. Jesus sagt, ich bin der göttliche Wille. Er ist nichts anderes. Sein Inneres, sagen wir, sein Wesen, seine Substanz, sein Leben ist der göttliche Wille. Und sonst nichts außerdem. Der göttliche Wille ist ja alles, die ganze Fülle, wie wir gerade gehört haben. Er enthält ja alles, was es gibt und was es geben kann, was es geben wird, was überhaupt möglich ist. All das ist in ihm. Was soll da noch außerhalb? Also Jesus ist der göttliche Wille, er ist Gott. Und doch haben die Heiligen früher dieses Geheimnis nicht gekannt. Und weil sie es nicht gekannt haben, konnten sie es nicht tun. Sie konnten Gott nicht die Ehre geben, die Liebe, die Anbetung, den Dank, die wir alle ihm schulden. Sie haben es nicht gewusst. Und da sehen wir, was das ausmacht. Wie glücklich wir uns preisen können, dass wir um diese Gabe wissen. Auch sogar selbst dann, wenn wir keine Heiligen noch sind. Wir können das schon machen obwohl wir noch nicht einmal Heilige sind. Die Heiligen, die haben sich umgestalten lassen in Christus. Die sind auf dieser Höhe, da können wir nur träumen. Und doch können wir Gott jetzt schon mehr geben als diese Heiligen. Einfach deshalb, weil wir um den göttlichen Willen wissen. Um diese Gabe, um diesen universellen, ewigen Akt. Wir wissen darum, wir brauchen nur sagen, bitte komm, göttlicher Wille. Regiere du in mir, die Morgenaufopferung. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, auf das Beten im göttlichen Willen. Wie geht das? Das ist eben, wir sehen ja schon, es ist eine ganz andere Dimension. Jetzt ist das Beten auch anders. Es ist eine universelle Ausrichtung. Im göttlichen Willen geben wir ja Gott alles, nicht nur in meinem Namen oder im Namen vieler, sondern im Namen aller. Wir machen genau das, was Jesus getan hat, als er auf Erden war, was Maria getan hat, als sie auf Erden war. Sie standen vor Gott, dem Vater, im Namen aller. Sie haben Gott alles gegeben, das heißt von Adam, Eva, Abel, Kain und alles, was danach kommt, bis zum allerletzten Menschen. Da sind Hitler und Stalin und alle eingeschlossen, die Heiligen und die Bösen, alle Menschen, die es jemals gibt. In ihrem Namen geben wir Gott alles, was sie und wir alle ihm schuldig sind. Weil wir diesen Akt empfangen, der alles enthält. Wir empfangen diesen Akt, der alles in sich schließt und geben diesen Akt Gott zurück. Bei jedem Gedanken, bei jedem Wort, wenn wir Unkraut jäten, wenn wir einkaufen fahren, wenn wir die Kinder beaufsichtigen, weil sich immer Hausaufgaben machen mit den Kindern und wenn das alles im göttlichen Willen ist, dann geben wir ständig alles Gott, die ganze Ehre, die alle ihm schulden. Das ist das Leben im göttlichen Willen. Das ist das Leben Jesu und Mariens, ihr verborgenes Leben. Und da fällt mir auch gerade ein, die Seelen im göttlichen Willen werden nichts groß erscheinen in der Welt. Da gibt es Einträge, ob ich die jetzt finde, aber ich habe es eh im Kopf wenigstens. Diese Seelen werden verborgen leben, also dieses Wirken wird verborgen bleiben. Es kann sicher sein, dass diese Seelen auch nach außen hin wirken werden als Apostel in dieser und jener Form. Das glaube ich sogar sicher. Aber das Wirken, das jetzt, was ich jetzt beschrieben habe, dieses Wirken im göttlichen Willen, Gott alles zu geben im Namen aller, dieses Wirken, das wird immer verborgen bleiben, weil das ist eine Sache zwischen Gott und der Seele. Das ist ganz innerlich. Und so werden diese Seelen eigentlich ja das größte Wunder sein, das größte Wunder wirken. Das ist viel mehr als jede Krankenheilung oder jedes sichtbare Wunder. Blinde zu heilen, Lahme zu heilen, das ist auch was Wunderbares, keine Frage. Da kann man, wer betroffen ist, ja nur dankbar sein, wenn ihm sowas zuteil wird. Aber das Wunder des Lebens im göttlichen Willen übertrifft all das. Weil wir Gott alles geben, wirklich alles geben. Wir geben Gott, Gott, da gibt es auch mehrere Stellen, wo das so heißt, weil wir einfach wirklich alles aufnehmen und unversehrt alles Gott zurückgeben. Also Gott empfängt sich selbst, er empfängt sein eigenes Leben, seine eigene Liebe, seine eigene Schönheit, Heiligkeit von der Erde durch die Seele, die im göttlichen Willen lebt. Ja, vielleicht gibt es Fragen. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Bitte.
Man kann praktisch gesagt dann stellvertretend für Mitmenschen den göttlichen Willen aufopfern, oder?
Stellvertretend den göttlichen Willen für Mitmenschen aufopfern, das ist die Frage. Das kann man sicher, weil wir tun eigentlich genau das. Es sollten ja alle Seelen, die jemals existieren und existieren werden, im göttlichen Willen leben. Das war der Plan mit Adam. Er hätte das ja so, das Reich des göttlichen Willens. Er hat es angefangen mit seinen Akten, er hätte es vollenden sollen und er hat es aber nicht getan. Er hat ja den Sündenfall, mit dem Sündenfall alles unterbrochen. Und das war genau der Plan, dass alle, sonst hätten ja alle im göttlichen Willen gelebt. Und wenn wir jetzt im göttlichen Willen leben und die anderen nicht einmal von Gott wissen, wir tun genau das. Wir opfern den göttlichen Willen auf Gott im Namen all der anderen.
Aller
ohne Ausnahme, der Moslems, der Juden, der Atheisten, der Kommunisten,
aller Menschen,
ohne Ausnahme.
Eigentlich alles Geschöpfe Gottes.
Ja, jeder, ohne Ausnahme.
Egal in welcher Konfession.
Ganz egal, jede Religion, jede Rasse, ohne Ausnahme. Schön. ist da ein Mensch, dort ein Mensch, egal wer er ist, was er ist, für diese alle, im Namen aller.
Danke.
Ja?
Wenn ich den Rosenkranz im göttlichen Willen bete, dann bete ich ihn für alle, im Namen aller Menschen.
Ja, die Frage, wenn ich den Rosenkranz im göttlichen Willen bete, ob das dann im Namen aller geschieht, ja, das ist so. Egal, wenn wir die Heilige Messe mitfeiern, wir tun das im Namen aller Menschen. Wir geben Gott die Ehre, als ob alle Menschen jetzt im göttlichen Willen die Heilige Messe mitfeiern. Als ob alle Menschen jetzt im göttlichen Willen den Rosenkranz beten würden.
Aber das heißt aber, deswegen lebt man auch verborgen, weil ich kann da ja mit diesen Ideen nicht vorbrechen.
Ja, man lebt verborgen, weil man mit diesen Ideen nicht vorbrechen kann. Das stimmt, das stimmt. Jesus sagt auch an einigen Stellen, es werden wenige sein. Wenige werden den göttlichen Willen leben. Er meint damit auch besitzen, also wirklich die Gabe in Besitz nehmen. Es kostet schon etwas, es kostet die ganze Hingabe. Und das ist eine Hingabe, das ist die höchstmögliche Form der Hingabe. Also, ja, es ist graduell fast noch mehr, es ist noch mehr als die Heiligen früher. Weil unser ganzes Wesen, unser ganzer Wille, die Heiligen haben ihr Herz oder ihre Liebe gegeben. Ich komme gleich. Und jetzt ist es aber, wir geben unseren Willen, unseren ganzen Willen. Und das ist das Höchste, das Größte, was der Mensch geben kann. Wenn ich meinen Willen gebe, dann gebe ich mich ganz. Man kann es verstehen, wenn man hat von Hörigkeit gehört. Wenn einer hörig ist, der ist in seinem Willen von einem anderen gesteuert. Und da kann man machen, was man will mit so einem Menschen. Und das ist im positiven jetzt Sinn, im positiven Sinn, Leben im göttlichen Willen. Gott kann mit uns machen, was er will. Und wir tun das in diesem absoluten Vertrauen, weil wir die Gewissheit haben, dass er uns liebt. Dass er ganz Liebe ist. Wir liefern uns der Liebe aus. Ja.
Ich glaube auch, es ist ein ständiges auch ein Verbundensein mit Jesus. Weil ich kann, wenn ich am Morgen meine Gebete verrichte, das ist den ganzen Tag, muss ich Jesus immer wieder begegnen, wie meinem göttlichen Willen schenken. Ja. Das heißt, bei der Arbeit, beim Autofahren, und dann ist diese ständige Verbindung mit Jesus, das muss uns auch bewusst sein.
Ja.
Ich glaube, die Verborgenheit ist ganz wichtig, da wir Menschen zum Stolz die Wurzeln haben.
Ja.
Dass wir wirklich in dieser Demut, wir sind nicht dieses Vollzieht, sondern Jesus mit ihm.
Ja.
Ja,
das ist jetzt ein wichtiger Beitrag auch, weil es ist Jesus in uns, der diese Akte tut, im göttlichen Willen. Ein Mensch, ein bloßer Mensch, wir können das ja nicht tun. Die Akte im göttlichen Willen tut Gott. Und Jesus ist eben diese Brücke. Wir Menschen, wir sind bloße Menschen. Und wie kommt jetzt diese Verbindung mit Gott zustande? Wir sind seiner auch nicht würdig, wir haben die Gabe verloren, wir sind Adams Kinder, wir sind auch befleckt. Jetzt ist ja Jesus eben deshalb Mensch geworden, um diese Kluft zu überbrücken. Er ist der Mittler, er ist die Brücke. Und so können wir auch im göttlichen Willen nur mit Jesus leben, immer zusammen mit Jesus. Das war jetzt auch dieser Beitrag, dass wir den ganzen Tag ja, wenn wir im göttlichen Willen leben wollen, mit Jesus jetzt arbeiten, mit Jesus leiden, mit Jesus gehen. Ganzen Tag immer. Und daher ja auch diese Bedeutung, dass wir bei Grignon sehen wir das, wie einfach uns das der Himmel macht, dass wir wirklich uns in Jesus umwandeln lassen. Dass wir so mit ihm verschmelzen, identifiziert werden. Dass wir nicht nur schöne Worte machen, Jesus will in mir beten und ich mit ihm, Jesus will in mir leiden und ich mit ihm, sondern dass das Realität wird, durch und durch. Dass es wirklich Jesus ist. Jesus, der in uns keinen Makel mehr antrifft, nichts Menschliches mehr. Dann ist es wirklich Jesus in uns. Das ist das volle Leben. Wir können jetzt schon anfangen, im göttlichen Willen unsere Akte zu tun, aber das ist noch nicht die volle Teilnahme. Wir sind sozusagen, wir fangen einmal an. Wir gehen bei der Tür hinein und da sind die ersten, wir nehmen ja nur Krümelchen von dem Ganzen. Das muss auch wachsen. Unsere Teilnahme nimmt zu, die Teilnahme am göttlichen Leben. Und die nimmt zu genau in dem Verhältnis. Das hängt nämlich ganz exakt von dem Verhältnis ab, als wir in Jesus umgestaltet sind. So in dem Grad, als unsere Menschheit umgestaltet ist in Jesus, in exakt genau dem Grad nehmen wir teil am innergöttlichen Leben, das heißt am göttlichen Willen. Darum ist es für uns ganz wichtig, dass diese Umgestaltung in Jesus wirklich und real sich vollzieht.
Ja, da mehr drum. Ja, ich habe, wenn man das jetzt weiterdenkt, denke ich, würden alle Menschen schon geheiligt sein. Da würde niemand mehr verloren gehen, oder?
Im göttlichen Willen?
Ja, wenn wir jetzt stellvertretend für alle heilige Messe feiern.
Ja, das ist eben, die Wirkung hängt ab von der Disposition der Empfänger. Luisa Picareta hat sich ja auch gewundert oft, die hat so viele Opfer gebracht, die hat so tief im göttlichen Willen gelebt, wie keiner von uns es je schaffen wird sozusagen, weil sie war die Erste und sie wurde von Jesus vorbereitet und so tief hineingeführt, sie ist unsere Mutter, durch sie empfangen wir alles. Also sie hat all das, was nachher kommt, hat sie allein einmal bekommen, als Depot. Und trotzdem, bei ihr, in ihrem Leben war der Erste Weltkrieg, da war der Zweite Weltkrieg, da waren furchtbare Katastrophen und Sünden. Und sie hat Jesus auch gefragt, man sieht ja keine Früchte von dem. Mein Leben im göttlichen Willen, er sagt zu ihr, deinetwegen allein erhalte ich überhaupt die Erde, sonst hätte ich sie schon in Trümmer geschlagen. Die Menschen beleidigen meinen Vater so sehr, sie beleidigen mich so sehr. Ich hätte alles vernichtet schon. Aber deinetwegen, und ja, deinetwegen erhalte ich alles. Und ja, sie sieht keine Früchte. Bei uns ist es auch, die Früchte werden kommen. Da ist aber jemand, der wollte noch...
Ja, ich wollte fragen, da ist praktisch das Höchste vom Höchsten, Vater, Sohn und Heiliger Geist, alles zusammengefasst. Das ist das Höchste, der göttliche Willen, was ich jetzt verstanden habe, ist das Höchste vom Höchsten, die höchste Gnade, die es gibt.
Genau.
Wir haben nur gegen unser eigenes Ego und das eigene Ich zu bekämpfen.
Genau. Also ich sage jetzt noch den Beitrag, das Höchste, der göttliche Wille ist die höchste Gnade, das Größte, was es überhaupt gibt. Das ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Es ist das Leben der heiligsten Dreifaltigkeit in der Seele. Die heiligste Dreifaltigkeit lebt ja von diesem einen Willen. Es sind drei Personen, die haben aber miteinander nur einen Willen, den göttlichen. Und das ist die größte Gnade, die es überhaupt gibt. Wir, also die heiligste Dreifaltigkeit nimmt Wohnung in uns, beziehungsweise wir dürfen aufsteigen bis in den Schoß der heiligsten Dreifaltigkeit.
Danke.
Ja, jetzt ist sie schon halb. Ich glaube, wir machen Pause.